redet, ist nicht tot.
Vor einigen Monaten habe ich einen Schnapsbrenner interviewt. Sein Name war Severin Simon. Der hat erzählt, dass er einen Rum brennt und die Biomelasse auf möglichst ökologisch neutrale Weise von der Karibik nach Europa bringen lässt. Und zwar mit einem Frachtsegler, den er eigens dafür gechartert hat oder zumindest wo er seine Ladung draufgepackt hat. Die Sendung hat Wolfgang gehört. Hallo Wolfgang.
Hallo.
Und hat sich gedacht,
ja, ich heuer da mal an.
Du hast, wie heißt das Schiff eigentlich?
Tres Hombres.
Also Tres Hombres.
Drei sehr Männer schön. Auf Spanisch.
Du hast auf der Tres Hombres angeheuert.
Genau.
Aber weil du diese Sendung gehört hast oder warum?
Ja, schon, weil ich die Sendung gehört habe. Wobei der witzige Zufall war, die Sendung hat mir ein Freund zugeschickt, der meinte, ey, du interessierst doch für Rum und für Gin.
Ach so.
Hör dir das mal an, einfach wegen der Schnapsbrennerei. Ja. Und das kam gerade in eine Phase, in der ich am Überlegen war, eine Auszeit zu nehmen und nochmal eine längere Reise zu machen, weil ich schon halt seit längerem mal wieder unbedingt machen wollte. Und ich hatte gerade ein bisschen Geld geerbt von meiner Oma und wusste, ich habe die Gelegenheit, also der Plan, eine Reise zu machen, war da. Und dann kam deine Sendung mit dem Schiff. Ich habe mir dieses Schiff angeguckt, weil ich einfach mich für Schiffe interessiere, weil ich neben sowieso segel auch auf alten Traditionsschiffen. Und hab dann gesehen, ey, da kann man ja anheuern und dachte mir so, ja, dann ist jetzt quasi klar, was ich mit meiner Zeit und meinem Geld mache.
Was heißt anheuern? Ist das so wie Urlaub auf dem Bauernhof? Man bezahlt dafür, dass man dahin darf und muss dann trotzdem arbeiten?
Richtig.
Oder? Wirklich. Ja. Das heißt, du machst das nicht für, also musst dafür zahlen, dass du arbeiten darfst.
Richtig, ich muss quasi, also man heuert
das
da quasi.
Ein bisschen, also,
ja.
Seltsames Geschäftsmodell.
Man heuert da quasi als Trainee an. Mhm. Ich muss also auf dem Schiff ganz normal mitarbeiten, wie jeder andere auch. Das ist auf so einem traditionellen Schiff auch eine Nummer anders als das auf einer Yacht. Da muss man deutlich mehr anpacken. Und ja, ich zahle dafür, aber ich habe dafür Kost und Logis frei.
Ja.
Also ich habe quasi keine Kosten. Ich habe Kost und Logis, ich komme dahin, wo ich hin will. Und zahl auf dem Kahn, auf dem, also auf der Tres Hombres, auch deutlich weniger, als man jetzt zum Beispiel auf anderen Schiffen, die mehr Luxus bieten und bei denen man mehr urlaubsmäßig mitfährt, mit zahlen würde. Also grob gesagt, wenn ich mit dem Rucksack durch Asien touren würde, würde mich 8 Monate Reise genauso viel Geld kosten wie jetzt.
Du bist dann 8 Monate mit dem Schiff unterwegs dann.
Genau.
Weißt du schon, wo die Reise lang geht?
Ja, die groben Stationen stehen fest. Da kann natürlich immer, je nachdem, ob die noch einen Ladungsauftrag dazu kriegen, noch ein anderer Hafen angelaufen werden. Aber starten werde ich in Den Helder in Holland. Mhm. Und dann geht's erstmal nach Norwegen. Liegt ja auf dem Weg, wenn man in die Karibik will. Nee, also die fahren aus Frachtgründen nach Norwegen, weil die in Norwegen Stockfisch laden, den sie nach Portugal bringen.
Ja.
Zwischenstopp in der Bretagne, da laden sie Rotwein ein. Oder werden wir Rotwein einladen. Dann Lissabon, dann die Kanaren, die Kapverden. Also dann ist man schon in den Tropen. Und dann mit dem Passatwind rüber nach Brasilien.
Mhm.
Von Brasilien in die Karibik, 3 Stationen in der Karibik und dann auf die Azoren, Irland, Belgien und wieder nach Holland.
Auf den Azoren soll es eine legendäre Kneipe im Hafen geben.
Ja.
Ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, aber da musst du dann hin.
Ja, ja, die ist unter Seglern.
Also ja, genau.
Die Azoren sind ja irgendwie so der Spot, wo die ganzen Atlantiksegler hängen bleiben oder auch nicht. Und da gibt's so eine ganz bekannte Hafenkneipe. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt.
Was wirst du da mitarbeiten müssen? Also du bist ja, obwohl du sagtest, du segelst auch sonst, bist du in der Lage, auf so einem Schiff wirklich nützlich zu sein oder musst du bezahlen dafür, dass du in den Füßen stehst eigentlich?
Nee, also es ist tatsächlich so, das, was ich bezahle, ist tatsächlich quasi für Kost und Logis.
Okay.
Es ist so, die machen so eine Mischkalkulation.
Ja.
Die Tres Hombres fährt ja im Gegensatz, da können wir vielleicht nachher noch drauf kommen, im Gegensatz zu anderen Schiffen fahren die ja eben Ware und die finanzieren den Kahn über den Transport der Ware und über die Trainees, die sie mitnehmen. Andere Traditionen.
Das heißt, ohne die Trainees würde die Fracht gar nicht.
Vermute ich. Ich meine, ich kenne deren Bilanzen nicht, aber ich vermute, dass es so eine Mischkalkulation ist.
Kannst du hinterher erzählen, wenn du wieder da bist.
Genau. Es gibt ganz viele andere Großsegler, die machen nur dieses Trainee-Ding. Da kann man halt mitfahren und lernt dann da das Segeln und hat halt dieses Segelabenteuer. Die sind dann aber auch entsprechend teurer. Da hat man dann aber auch deutlich weniger Arbeitspensum zu leisten. Aber
was für Kosten reden wir da? Also
8 Monate 10.000 Euro.
So ungefähr, okay, das ist so eine Größenordnung. Ja. Also auch auf so einem, luxuriöseren Großsegler, nee, da wird es dann mehr.
Nee, da wird es dann deutlich mehr. Oh. Also es gibt Schiffe, die so regelmäßig Atlantiktouren fahren, da zahlt man locker das Doppelte. Mhm. Und das ist halt, da ist dann aber auch weniger dieser Arbeitsanspruch da, so dieser.
Da liegst du halt im Deckchair und.
Auch, also die haben alle irgendwie so ein Wachsystem, weil das Schiff muss ja rund um die Uhr gefahren werden und auf so einem Kahn fährt, auf diesen klassischen Traditionsseglern fährt keiner mit, der nicht da mitfährt, weil er segeln will.
Ja.
Und dann hat man da schon seine Wachen, aber dann halt in viel kleineren Portionen. Also was kann ich da machen? Ich muss, wenn ich da mitfahre, ganz normal wie ein Matrose an Deck die alltägliche Arbeit verrichten. Segel setzen, Segel wieder einholen, Deck schrubben.
Ja.
Es ist halt ganz viel tatsächlich an Leinen ziehen, um diese Segelsetzerei zu machen. Man muss auf dem Kahn tatsächlich auch so klassisch hoch in die Takelage klettern, um die Segel einzuholen. Irgendjemand muss Ruder gehen. Man muss sich natürlich auch um Navigation, um Ausguck kümmern. Also der ganze Kahn muss gefahren werden. Da sind 15 Leute an Bord, 12 bis 15. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viel Fracht sie haben.
Was ist die Mindestbesatzung? Also wie viel brauchen die?
Ich würde sagen, die brauchen auch die 12 Leute.
Okay.
Da ist ein Skipper dabei, der quasi der Kapitän ist. Da ist ein Smoot dabei, der sich nur um die Versorgung der Crew, um Einkäufe, Lagern und Essen kochen kümmert.
Einer.
Der wird natürlich von allen anderen unterstützt.
Okay.
Also man muss dann schon mal in die Kombüse und muss mit schnippeln, aber der ist halt dafür zuständig. Die beiden sind wachfrei, sagt man so schön. Die haben keine festen Schichten, sondern die sind dann tätig, wenn sie gebraucht werden. Und dann gibt's zwei Leute, die jeweils die Wachen führen, die also auch Ahnung haben von dem Schiff, die da viel Erfahrung haben, die alle anderen anleiten. Und die restlichen 8 von den 12 sind so Leute wie ich, die mehr oder weniger Ahnung haben. Man muss theoretisch gar keine Ahnung haben, um da mitfahren zu können. Du musst körperlich fit sein, du musst psychisch auch damit klarkommen, so lange auf See zu sein, so lange auf beengtem Raum zu sein.
Du hast ja da wahrscheinlich auch keine eigene Kabine oder sowas, sondern
kann
eine Hängematte unter Deck.
Kann ich gleich noch zu kommen.
Ja.
Und das heißt, und du hast dann 5 Leute in einer Wache und die 5 Leute müssen halt alles machen, was während so einer Wache anfällt. Die sind 5 Mann an Deck. Alle anderen sind im Zweifelsfall pennen.
Ja.
Das heißt, wenn irgendwie eine Wende gefahren werden muss oder wenn der Kahn halt der Kurs geändert werden muss, dann muss man halt die Segel auf die andere Seite rüberziehen. Da muss halt einer immer Ruder gehen, einer muss sich um Navigation kümmern. Da ist man schon ganz gut beschäftigt.
Das muss ich um Navigation kümmern? Kannst du das?
Ich kann das sogar, ja.
Cool.
Das liegt aber daran, dass ich sowieso segel. Mhm. Aber ich sag mal, die Dinge, die du zwingend brauchst, um in so einer Wache zu navigieren, die kann man sehr schnell lernen. Und das heißt ja nicht umsonst Trainee, was ich da mache.
Mhm.
Also der Sinn und Zweck ist schon, dass ich auch auf dem Turn, wenn ich jetzt mit null Ahnung dahin käme, ich diese ganzen Sachen, die ich jetzt schon kann, lernen würde. Ich werde da auch noch ganz viel dazulernen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier der Segelprofi bin.
Mhm.
Aber die Idee dahinter ist tatsächlich auch diese seemännische Ausbildung, die da an Bord machen. Und wenn ich behaupte mal, wenn ich da jetzt diese, man kann sich da auch so ein bisschen hocharbeiten. Also wenn ich jetzt auf dem Kahn eine gewisse Zeit gefahren bin, wahrscheinlich werden meine 8 Monate dafür auch schon reichen. Dann kann ich beim nächsten Mal dann auch nicht mehr nur als Trainee mitfahren, sondern als Stammcrew.
Mhm.
Und dann kann ich vielleicht auch Verantwortung zum Beispiel mit übernehmen und dann ändert sich das auch nochmal, ob ich da Geld für bezahlen muss, dass ich da.
Ich wollte gerade sagen, könntest du danach dann irgendwie dann tatsächlich deinen Lebensunterhalt durch sowas bestreiten?
Ja, es gibt Leute, die machen das, ist aber auch so ein Job, von dem man mehr schlecht als recht leben kann. Also ich glaube, du kannst von dem Job leben, wenn du dich darauf einlässt, dass du halt auf dem Schiff lebst und halt zum Leben keine Kosten hast.
Ja.
Und halt das, was du verdienst, abseits von Kost und Logis halt ein Taschengeld ist. Aber richtig davon leben, so wie ich jetzt von meinem Bürojob leben kann, ist, glaube ich, eher schwierig.
Was hast du überhaupt für einen Arbeitgeber, der dich mal 8 Monate weglässt? Oder was hat er gesagt?
Also, ja, voll gut. Ja, ich gehöre ja, habe ich auch in meinem Blog geschrieben, ich gehöre ja zu den Spießern, die nicht ihren Job kündigen müssen und ihr Haus verkaufen, dass sie sowas machen. Ich arbeite bei einer kleinen gemeinnützigen Firma, die internationale Aus- und Weiterbildungsprogramme ja. macht. Ich organisiere so Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte, so Management-Trainings oder fachliche Fortbildungen, viel für chinesische Führungskräfte. Mhm. Und ja, mein Arbeitgeber ist halt nur eine kleine gemeinnützige Firma, also klein, ja, 200 Mitarbeiter.
Ah, okay, ich dachte mit klein nee, meinst du jetzt sowas wie 5. Nee,
von
okay.
daher klein in Anführungszeichen okay. muss man relativieren, aber kein Riesending. Und der ist, Gott sei Dank, ist mein Arbeitgeber so mitarbeiterfreundlich, dass er sagt, er unterstützt so Initiativen und
hält dir 8 Monate den Arbeitsplatz frei.
Genau. Ich habe halt eine Freundin von, ja, Freundin und Kollegin von mir hat das letztes Jahr schon mal gemacht für 4 Monate. Von daher wusste ich auch, okay, sollte eigentlich klappen, als ich die Idee entwickelt habe. Mhm. Und im Endeffekt war es so, dass ich zu meinem Chef gegangen bin, habe gesagt, hier, ich habe die vor, die und die Tour zu machen. Und mein Chef Gott sei Dank gleich sagte, ist eine coole Tour, mach mal. Und müssen wir auch gucken. Wir müssen zwar noch gucken, wie wir es regeln, aber ich bin dafür, ich unterstütze dich dabei. Und jetzt habe ich so eine Sabbatical-Regelung. Gibt ja im öffentlichen Dienst auch relativ viel. Mhm. Kann man aber auch in der Privatwirtschaft machen. Ich habe also mit meiner Firma einen Vertrag gemacht, schon letztes Jahr, dass ich ein Jahr lang nur 70% verdient habe.
Ja.
Da, bei gleicher Arbeitszeit natürlich.
Ja.
Und dadurch Geld angespart habe, das mir jetzt ausgezahlt wird, während ich weg bin.
So dass deine Sozialversicherung, Rentenversicherung, also Rentenkrankenversicherung weiterläuft.
Genau, Rentenkranken, Arbeitslosenversicherung. Ja, ja. Im Endeffekt ist das auch der einzige Grund, warum man so eine Regelung braucht.
Ja.
Effektiv verdiene ich 8 Monate kein Geld.
Ja.
Und da hört dann zwar immer, ja, hier Steuerprogression, dann kriegt man ja mehr raus, kann man vergessen. Weil das sind 10 Euro am Ende, ja. wenn überhaupt. Selbst wenn ich, also so viel macht das bei der Summe, um die da geht, nicht aus. Mhm. Aber wichtig ist halt, ich bin weiter sozialversichert, komplett. Und dafür ist diese Regelung halt total wichtig. Weil wenn ich das einfach mit unbezahltem Urlaub oder mit Kündigung gemacht hätte, dann würde ich an der Rente so viel verlieren. Ich hätte das Problem, wenn ich dann zurückkomme, kriege ich kein Arbeitslosengeld, falls mir irgendwie was dazwischen geht.
Du weißt nicht,
geht.
Ob du einen angemessen oder einen angenehmen Job wiederfindest. Das, ja, ist ja gar keine Frage.
Ich müsste meine Krankenversicherung selbst bezahlen und die ist dann richtig teuer, wenn man sie einfach so mal selbst bezahlt. Also da habe ich echt großes Glück.
Du sagtest, du bist auch schon auf anderen klassischen Segelschiffen mitgefahren. Wie,
ja.
wie lang ist man denn da in der Regel unterwegs dann? Also auch 8 Monate?
Nee, also auf dem Schiff, auf dem ich normalerweise mitfahre.
Normalerweise?
Ja, okay. Ich war jetzt gerade letzte Woche wieder.
Ja.
Also ich fahre normalerweise auf einem kleinen Krabbenkutter, der ist so 15 Meter lang, aus den 30er Jahren. Mytilus heißt der. Ist ein Schiff, das irgendwann mal von einem Pfadfinderbund gekauft wurde und restauriert wurde. Und ich komme so ein bisschen aus der Pfadfinderei. Oder nicht nur ein bisschen, ich komme aus der Pfadfinderei. Und darüber bin ich auf dieses Schiff gekommen, weil die heute halt dieses Schiff betreiben und mit Jugendgruppen, vor allen Dingen auch Pfadfinder- und Wandervogelgruppen, Segelturns machen auf Nord- und Ostsee. Das ist ein 15 Meter Krabbenkutter aus den 20er Jahren und mit dem fahre ich in der Regel 2 bis 3 Wochen im Jahr. Das sind immer Wochenturns, die wir da machen. Da gehöre ich halt zur Stammcrew. Da gehöre ich.
Das
halt
ist aber auch ein Segelschiff, ne? Also unter Krabbenkutter stelle ich mir immer so ein Stahlschiff vor.
Nee,
mit
nee,
so einem ganz
In den 20er, 30er Jahren waren das auch noch Segler.
Okay.
Die hatten damals zwar auch schon eine Maschine, aber das ist ein Segelschiff. Auch so ganz klassisch, ist ein Holzschiff, so mit einem Gaffelsegel, also so ein ganz altes, traditionelle Betakelung.
Mhm. Muss ich nachschlagen.
Ja, ein Gaffelsegel ist so ein Segel, wenn man den, um es den Hörern vielleicht ein bisschen leichter zu machen, da hat ja noch was, einen Mast und das große Querholz unten ist der sogenannte Baum und darüber ist nochmal das Segel, ist nochmal so dreieckig.
Jo.
Ein Gaffelsegel hat nochmal ein Holz, das mit hochgezogen wird und hat dadurch ein viereckiges Segel.
Okay.
Das ist einfach eine ältere Art Bauweise, weil man früher die Masten nicht so hoch bauen konnte und dann durch dieses Querholz oben aber eine größere Segelfläche hinkriegt als nur bei einem Dreieck.
Okay.
Ist einfach, kann man sich einfach vorstellen, ist eher trapezförmiger Segel als die modernen dreieckigen Segel. Und man unterscheidet halt, sagt halt heute auch ganz oft, gaffelgetakelte Schiffe ist halt ein Begriff, so wie Rahsegler zum Beispiel. die, das sind diese klassischen, die die Segel quer haben.
Ja.
Mit den Querhölzern, die man eher so aus dem Piratenfilm
genau, kennt. Genau, wo man an der Ra aufgeknüpft wird.
Genau. Genau, da ist einfach nur so.
Ja, ja.
Also sorry, wenn ich da jetzt noch so Begriffe reinwerfe,
ja,
immer schön nachfragen, weil ich habe die Segelbegriffe natürlich auch irgendwie drin. Mhm. Also nochmal zurück zum Mytilus. Da habe ich vor 3-4 Jahren angefangen, das erste Mal mitgesegelt, hatte Bock drauf und die suchen immer Leute, die halt aus mit Jugendgruppen umgehen können und die Bock haben zu segeln. Dann tritt man da quasi im Verein bei und segelt dann als Stammcrew mit und leitet dann auf diesen Wochenturns dann die Jugendlichen an, wie dieses Schiff zu bedienen ist. Da ist halt auch unser Anspruch ganz klar.
Kann man das in 2-3 Wochen lernen?
Ja, also nicht komplett. Aber du kannst, wenn du eine Gruppe von 8 Jugendlichen hast, die, sagen wir mal, 14, 15 und aufwärts sind, dann schaffen wir es in so einer Woche, denen die wichtigsten Sachen beizubringen, dass die im Idealfall am Ende der Woche dieses Schiff bedienen können.
Und zwar an jeder Position, oder
genau,
wie man das nennt.
Genau, also wir haben dann, also natürlich fängt man dann so an, dass man sagt, man teilt erstmal die Leute so ein bisschen ein, ein paar machen eben, vielleicht gucken mal in die Navigation rein und schauen sich die an, ein paar setzen Segel, lernen die einzelnen Segel zu bedienen, man lernt dann die Manöver fahren, wenden, halsen, das sind ja so die klassischen Segelmanöver und am Ende von der Woche kann man das dann auch.
Segelst du auch so? Also kann ich dir auch irgendwie so einen Einhandsegler hinstellen und du fährst damit durch die Gegend? Oder kannst du nur große Schiffe? Oder ist das egal, wenn man es einmal begriffen hat, wie Segeln geht?
Ja,
Weil ich seit Jahren sage, ja, dieses Jahr lerne ich aber mal segeln und ich schaff's irgendwie nicht.
Ja, dann können wir uns ja mal verabreden, wenn ich wieder da bin, dann gehen wir mal zusammen. Na,
ich wollte so Einhand, also so
ja,
klein
ja,
auf dem See
ja.
und so.
Also vielleicht, ich bin irgendwann mal als kleiner Stift mit einem Freund von meinen Eltern mitgesegelt und fand Segeln total super. Auch auf so einer Jolle, einfach auf dem Baggersee. Und damals fand ich Segeln total super, wusste aber gar nicht, wie man das so machen kann. Das war auch nicht bei uns zu Hause um die Ecke. Ich komme ja also aus dem tiefen Festland. Und dann hatte ich irgendwann vor 15 Jahren mal die Möglichkeit, einen Segelschein zu machen, habe den auch mit großer Begeisterung gemacht, habe den aber nie nutzen können, weil ich habe halt erst in der Trierer Region und knapp im Saarland bin ich aufgewachsen, gelebt, da ist halt nichts mit großem Segelrevier. Hier Köln ist auch furchtrocken, gibt auch keine
Vernünftige. Die Regattastrecke auf dem Fühlinger See hoch und runter.
Ja, nee, also hier ist halt echt wenig mit Seen und Segeln und deshalb ist diese Segelleidenschaft bei mir dann erst wieder aufgekommen, als ich auf Mytilus gestoßen bin, auf diesen historischen Kahn. Und als ich dann da angefangen habe, als Stammcrew zu segeln, hat einer der Skipper, mit denen ich gesegelt bin, gemeint, hey, du hast doch den Schein. Weil man braucht dann auch irgendwann, wenn man da Stammcrew werden will, braucht man sowieso einen Schein. Ich hatte den ja aber schon von früher, so einen Sportbootführerschein See. Ich habe auch einen Binnenschein, den habe ich damals so zusammen gemacht. Und der meint dann so, ja, also hier Mytilus kannst du ja jetzt ganz gut so, aber jetzt, ich empfehle dir echt, leih dir auch mal eine Jolle.
Ja.
Weil auf einem großen Schiff lernst du nicht richtig segeln. Die Problem ist, oder, naja, wie soll man das? Das ist
wahrscheinlich eine völlig andere Dynamik, oder?
Genau.
So ein Ding läuft ja auch viel weiter, bevor es irgendwie reagiert.
Und, also Mytilus, der kleine Kahn, auf dem ich segel, der hat 25 Tonnen. Wenn ich da an der hat auch eine Ruderpinne wie so eine Jolle, aber halt in groß. Und wenn ich die halt drück, dann passiert erstmal nichts. Ja. Und dann dreht der Kahn langsam und dann muss man den wieder einfangen, indem man Gegenruder legt. Der ist unglaublich träge.
Ja.
Und auf einer Jolle, da machst du halt 1 Zentimeter Bewegung mit der Pinne und sofort geht der Kahn rum. Ja. Und dadurch lernt man halt auf einer kleinen Jolle so Sachen wie Kurse zum Wind fahren, wie müssen die Segel stehen, damit das Schiff optimal läuft, lernt man halt auf einem kleinen Schiff viel, viel schneller, weil du einfach innerhalb von 5 Minuten 5 verschiedene Zustände ausprobieren kannst. Kannst du auf dem großen Kahn nicht, wenn du auf dem großen Kahn dich mal versteuerst und Geschwindigkeit verlierst, dauert es 10 Minuten, bis der die Fahrt wieder aufgenommen hat.
Ja.
Insofern, ja, ich segel mittlerweile auch auf kleinen Jollen, auch wenn meine Faszination eigentlich durch die großen Schiffe wieder geweckt wurde. Aber Jolle macht halt auch total Spaß. Vielleicht ist es so ein bisschen, auf dem Traditionssegler segeln ist so Oldtimer fahren. Also schön so mit Tempo 30 durch die Stadt und dann mit 50 über die Landstraße und schön, ne, mit viel Kraft am Lenkrad um die Kurve, weil man hat ja keine Servolenkung. Und Jolle ist irgendwas zwischen Smart und Go-Kart. Also so klein, wendig, schnell, da wird man dann auch mal nass. Ist beides gut.
Warum bist du nicht nochmal, nicht schon auf einen größeren Segler gegangen? Also es gibt ja noch größere Dinge, was weiß ich, so Sea Cloud und was da alles so unterwegs ist.
Ja,
ist ja noch Zeit.
Hätte man können. Also es gibt viele, die jetzt bei mir im Verein segeln, die auch auf anderen großen Schiffen, zum Beispiel Roald Amundsen, das ist ein großer Traditionssegler aus Deutschland, segeln, der dann auch über den Atlantik rüberfährt. Aber irgendwie hatte ich da bis jetzt eigentlich nicht so den Zug zu. Und witzigerweise war bei mir ja auch, als ich wusste, ich will diese Auszeit machen, stand Segeln ja gar nicht so im Vordergrund. Ich hatte gar nicht die Idee, boah, ich habe Geld und Zeit, jetzt gehe ich groß segeln, sondern die Idee war eher, jetzt mache ich nochmal eine große Reise und vor ein paar Jahren, als ich meine letzten großen Touren gemacht habe, bin ich viel durch Asien gezogen. Mhm. Ich habe halt auch mal Sinologie studiert, deshalb auch meinen Job mit den Chinesen. Mhm. Eigentlich lag das viel näher, dass ich sage so, hey, ich schnapp mir nochmal einen Rucksack, nehme mir ein halbes Jahr Zeit, ziehe mal nochmal durch China, durch Zentralasien, da will ich unbedingt mal noch hin, da Kirgisistan, Kasachstan, die Ecke. Und dann kam mir durch Zufall eigentlich der Segler dazwischen. Und die Faszination daran, mit der Tres Ombres zu fahren, war aber gar nicht oder nicht vordergründig das über den Atlantik segeln. Über den Atlantik segeln ganz viele, ich kenne auch ganz viele, die jetzt schon gemacht haben und auch sei es auf einer Yacht oder auf einem Traditionsschiff, was bei mir die Faszination ausgelöst hat, war, dass die nicht zum Spaß rüberfahren.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, die meinen das ernst. Ja,
genau.
Ja. So ein bisschen.
Das ist halt kein Urlaub. Ja. Richtig. Die fahren nicht, weil sie, weil da drüben schön ist und weil die Idee, den Atlantik zu überqueren, fasziniert ist. Das spielt natürlich alles auch eine Rolle. Aber diese Idee, die fahren wirklich Fracht.
Ja.
Die fahren rüber in die Karibik, um da rumzuholen, um Melasse rüberzuholen, um Kakao, Schokolade einzuladen und die fair hier rüber zu bringen. Und es ist halt auch dementsprechend eine andere Tour, die fahren.
Mhm.
Der Anspruch an die Arbeit, die man da an Bord verrichtet, ist deutlich höher. Und auch die Route ist eine andere. Die fahren, ich habe mal irgendwie.
Die fahren halt die kürzeste oder die optimalsten Wege und nicht die schönsten.
Ja, oder? Beziehungsweise
es gibt Ankern in lauschigen Buchten.
Es gibt auf der Webseite von Tres Ombres ein Video, was verlinkt ist, da sagt einer, ja, the ship goes where the cargo goes. Mhm. Also wir fahren dahin, wo die Fracht hin muss. Und er heißt, die fahren halt auch mal in irgendwelche beschissenen Städte, die nicht schön sind. Mhm. Also in Brasilien fahren wir nach Belém. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Belém.
Den Namen habe ich schon mal gehört, aber.
Belém ist halt so im Amazonas-Delta so ein Städtchen ist untertrieben, weil es mit Sicherheit ist eine Millionen Einwohnerstadt. Die ist schon riesig wie alles in Brasilien, aber ist halt, die fahren halt nicht nach Rio, weil es da schön ist, sondern die fahren nach Belém, weil da kriegen sie das Zeug, was sie einladen müssen. Und auch in der Karibik laufen die halt ihre drei Stationen an. Also wir fahren nach Trinidad, nach Grenada und in die Domrep. Aber wir fahren da nicht hin, weil da die schönsten und geilsten Strände der Karibik sind und weil wir da 5 Nächte hintereinander in schönen Buchten ankern, sondern wir fahren dann halt in den Industriehafen neben Santo Domingo, weil man da die Fracht laden kann.
Wo kriegen die überhaupt ihre Frachten her? Also gibt es irgendwie eine zentrale Seefrachtvermittlungsagentur?
Nee, das ist so, dass
das ist auch so ein Mundpropaganda-Ding. Irgendjemand hört, dass da Melasse mit transportiert werden kann und holt die.
Ja, da müsstest du mal Severin fragen, wie er da dran gekommen ist, wie er auf die Idee kam. Ich glaube, der hat aber auch tatsächlich einfach nur davon gehört und fand es interessant und hat die auch angesprochen. Also hinter der Tres Ombres steckt Fair Transport, so heißt die Firma, die dahinter steckt. Mhm. Fair Transport, wie gesagt, ich habe mit denen ja gar nicht viel zu tun, soll ich vielleicht auch vorweg schicken, wenn ich jetzt so ganz viel über die Firma erzähle. Ich habe ja bei denen auch nur angeheuert.
Einen Urlaub gebucht, einen anstrengenden.
Ja. Die Idee, es gibt so einen Gründungsmythos. Die drei Jungs, die Tres Ombres, die das Schiff begründet haben und auch diese Firma Fair Transport, die haben sich auf einem Segelkahn kennengelernt und die erzählen mittlerweile, kenne ich auch zwei von den dreien, Die erzählen immer die Geschichte, dass sie auf einem großen Segler über den Atlantik gefahren sind, damals mit dem Ziel, wir wollen irgendwie nach Südamerika, aber wir haben keinen Bock zu fliegen. Mhm. Also haben sie sich ein Schiff gesucht, was sie rüberbringt. Und während sie da mit dem Schiff gefahren sind, haben sie gesehen, wie viel Dreck die Containerfrachter und Tanker rausrotzen, wenn die auf hoher See auf Schweröl schalten. Und dann ist bei denen die Idee gekommen, das muss doch auch anders gehen. Wir müssen doch auch, so wie es Fair Trade gibt, muss es doch auch Fair Transport geben. Also Transport, der nachhaltig ist und der keine Ressourcen verbraucht und der dann teurer ist, aber er ist teurer, weil er halt die Kosten, die andere verursachen, an der Umwelt mit einberechnet. Ja. Das ist so die Ideologie dahinter, die auch haben. Deshalb hat auch, deshalb haben sie dann angefangen, ein Schiff aufzubauen. Erstmal ein altes, aber mit der Vision, das Ding auch auszubauen. Mhm. Und haben diese Firma gegründet, Fair Transport. Da kann man einfach Ware anmelden. Also die machen, die haben so ein bisschen Warentransport, also die haben viel Warentransport unter eigener Regie. Die importieren zum Beispiel diesen Rum und verkaufen den auch unter eigenem Label, diesem Tres Hombres Rum eben. Die verkaufen auch Schokolade unter eigenem Label, also dass sie importieren die Kakaobohnen, haben dann in den Niederlanden eine Schokoladenmanufaktur, die ihnen da Schokolade draus macht und verkaufen die auch wieder unter eigenem Label. Man kann aber auch, wenn man bei denen auf die Webseite geht, einen Link gebe ich dir für die Shownotes, die haben da auch eine Rubrik, da kann man sich einbuchen mit Ware. Mhm. Also Holger Klein kann zu Fair Transport gehen und kann sagen,
ich will einen Sack Kaffee haben, holt mir den mal in Guatemala ab.
Ja, oder auch, ich habe einfach eine Kiste mit Kram, die steht in Holland und die will ich nach Portugal haben, könnt ihr die mitnehmen? Und dann sagen die dir, ja okay, kostet so viel. Halt, keine Ahnung, wie die ihre Preise kalkulieren, aber so wie bei einer Spedition auch. Du rufst da an und sagst, ich habe Kram, der muss von A nach B.
Ja, man muss halt erstmal drauf kommen, dass es so eine Alternative gibt.
Ja, also ich glaube, der Kerngeschäft machen die tatsächlich mit den Sachen, die sie selbst transportieren und unter eigenem Label, unter eigener Regie dann auch weiterverkaufen. Die bauen ihr Netzwerk gerade auch ganz stark aus. Es gibt noch so ein britisches Netzwerk, mit dem die zusammenarbeiten, New Dawn Traders, die auch so auf Ökotransport und fair gehandelte Ware spezialisiert sind. Da tut sich gerade relativ viel. Es gibt auch andere Initiativen, die versuchen, in der Frachtschifffahrt viel mehr Umweltbewusstsein reinzubringen. Also du hast mit Sicherheit auch schon mal die Berichte gehört von diesen Ideen mit großen Segeldrachen, die ganz normalen Frachtschiffe ökonomischer und ökologischer zu machen. Ja. Es gibt auch ganz andere Ideen und auch verschiedenste Entwürfe und Forschungsprojekte in dem Bereich. Das ist auch eine kleine vernetzte Szene. Die Fair Transport Leute sind insofern besonders, als dass sie gesagt haben, sie warten nicht drauf, dass eine große, tolle Innovation kommt, die ernsthaft konkurrenzfähig ist, sondern sie besetzen schon mal mit diesem historischen Schiff eine Nische, die mit Sicherheit nicht im globalen Maßstab konkurrenzfähig ist, also mit einem alten, also die Tres Hombres ist irgendwann in den 40ern gebaut worden im Ursprung, mit so einem alten Kahn der hat auch 35 Tonnen Ladekapazität, das ist nix.
Ja.
Das sind zwei Container voll. Damit reißt du keinen Logistiker vom Hocker. Ja. Damit werden sie nie das große Geschäft machen, damit werden sie auch nie den Welthandel revolutionieren, aber die Idee ist einfach zu zeigen, in der Nische funktioniert's. Und die haben auch den Plan, langfristig mit Hightech-Schiffen an den Markt zu gehen. Also die haben so ein Ecoliner-Prinzip, was quasi ein Hightech-Containerfrachter mit Besegelung ist, der dann auch hybrid fahren soll. Und die haben auch irgendwie arbeiten noch an Konzepten, dass sie dann ihre Routen auf so einen Hybridbetrieb optimieren, dass sie eben Wettervorhersage und Windvorhersage einkalkulieren und überlegen, wo komme ich mit dem geringstmöglichen Spritverbrauch in der bestmöglichen Zeit an mein Ziel. Statt einfach nur zu sagen, wir fahren den direkten Weg, weil wir fahren ja eh unter Maschine, vielleicht zu sagen, okay, können wir 2 Tage Umweg in Kauf nehmen, dafür aber 20% Sprit sparen. Also die Vision hinter der Tres Hombres ist eine deutlich größere, nämlich die tatsächlich fairen, CO2-neutralen oder stark CO2-reduzierten Transport möglich zu machen, auch in großem Stil. Und das ist natürlich auch eine Vision, die ansteckend ist. Das
ja,
ist
halt klar.
Auch wieder dieses, die meinen das ernst, die machen das tatsächlich. Die fahren da nicht nur rüber, weil man in der Karibik
cool baden. Die sitzen vor allen Dingen nicht nur in irgendeinem Shared Office und labern von ihren Visionen, sondern das kann man anfassen.
Genau.
Das ist schon und bemerkenswert.
Sie sind da auch ein Stück weit radikal. Die Tres Hombres zum Beispiel hat keine Maschine. Die fahren.
Das heißt, bei Flaute ist da auch Flaute.
Bei Flaute ist Flaute. Und das ist tatsächlich das einzige Segelschiff, das ich kenne, was größer ist als 5 Meter oder was größer ist als so eine Binnenjolle, da keine Maschine hat.
Hätten die da nicht irgendwie, was weiß ich, was, wenigstens einen kleinen Elektromotor oder so, was sich reinbauen können, den sie per Solar, ja.
Ja, auch da habe ich mal ein Interview mit einem dieser Begründer gehört, der auch einfach frunk und frei gesagt hat, naja, es ist ein Teil ihrer Ideologie oder ihrer Vision, dass sie sagen, nee, wir haben gar nicht erst.
Dann gibt's den rum halt eine Woche später.
Genau, die planen halt ihre Fahrzeiten. Dieser Turnplan, den ich zurzeit habe, der basiert nur auf den Abfahrtzeiten an einem bestimmten Ort. Da steht dann halt mit drin, am so und so vielen, legen wir in Lissabon ab. Weil dann gehen auch neue Leute an Bord. Ob wir jetzt 5 Tage vor diesem Abfahrtstermin oder 3 Tage vorher in Lissabon ankommen, das weiß nur der Wind. Da ist dann halt viel. Das sind also Maximalzeiten, die kalkuliert haben. Da kann man ja auch ganz gut, glaube ich, auf Erfahrungswerte bauen.
Gibt's irgendwas, was du erwartest, so für dich persönlich von dieser Reise? Weil das ist ja schon ein dickes Ding. Also ich hätte ja schon Probleme, 8 Monate in einem Hotel in Spanien zu verbringen. Also,
ich bin mir da nie so sicher. Ich hader da immer mit mir selbst. Ist es wirklich so ein dickes Ding oder nicht? Es gibt Momente, da erschrecke ich davor und denke mir so, krass, dickes Ding. Weil ich ganz ehrlich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob wir in 8 Monaten drüber sprechen und ich sage, jawohl, ich bin von Anfang bis Ende mitgefahren. Ich habe keine Ahnung. Ich halte mir.
So kann auch sein, dass du irgendwo einen Föhn kriegst in Belém und den nächsten Flughafen aufsuchst, weil du es nicht mehr erträgst.
Ja.
Was würdest du nicht mehr ertragen können? Was wäre das? Privatsphäre?
Ich weiß es nicht. Ja, es kommen ganz viele Sachen zusammen. Es ist 8 Monate unter den Bedingungen zusammengefärscht sein mit 12 Leuten, ist mit Sicherheit schwierig. Um mal so ein bisschen über das Leben an Bord zu sprechen. Ja. Kein Strom. Weil der Strom, der an Bord ist, der kommt aus 2 Windgeneratoren und einem Solarpanel, den brauchen sie für die Navigationsgeräte und Radar und die Ausstattung.
Das heißt, du musst dein eigenes Solarpanel mitnehmen.
Ich habe tatsächlich mir ein kleines Solarpanel gekauft, um meine Kameraakkus zu laden.
Ja.
Keine Dusche.
Nicht mal so ein Sack, der
du
irgendwo hängt.
Du kannst dir theoretisch einen Eimer über den Kopf kippen, aber du musst davon ausgehen, auf den langen Überfahrten ist Trinkwasser rationiert.
Ach ja, klar, du. Ja, ja.
Da ist nichts mal mit, ich kipp mir mal 10 Liter Süßwasser über den Kopf, weil du hast nur, keine Ahnung, 5000 Liter Wasser.
Nimm dir einen Langhaarschneider mit.
Ja. Dann leb ich da mit 8 Leuten in einer, im Vorschiff vorne in der Spitze vom Bug, in einer Kabine. Also ein Raum, der ist ungefähr halb so groß wie das Zimmer, in dem wir gerade sitzen. Also gefühlte 10 Quadratmeter.
Ja.
Da sind 4 Kojen jeweils an der Seite und in der Mitte ist gerade so viel Platz, dass du genug Platz hast, dich da umzuziehen und dich zu wenden.
Aber du hast wenigstens deine eigene Koje oder teilst du die auch noch?
Nee, ich habe eine eigene Koje an Bord, aber die ist offen. Also da ist auch nichts mit. Ich habe halt keinen Raum, wo ich die Tür zumachen kann.
Ja. Nicht mal einen Vorhang oder sowas?
Nee, nö. Nicht mal einen Vorhang oder sowas. Und dann kommt dazu, Leben an Bord heißt Leben in einem ganz strengen Wachsystem. Also wenn der Kahn in Fahrt ist, muss ja immer eine Truppe das Schiff führen. Und im Gegensatz, da kommen wir jetzt wieder vielleicht zu einem Unterschied zu anderen Großseglern, im Gegensatz zu anderen, also viele Großsegler fahren mit 3 Wachen.
Ja.
Da hast du immer 4 Stunden Wache, 8 Stunden frei, 4 Stunden Wache.
Das ist zu ertragen.
Also zum Beispiel 8 bis 12 hast du Wache und du hast dann vormittags 8 bis 12 und abends 8 bis 12. Oder du hast halt die 12 bis 4 Wache, also die Hundewache, da hast du dann halt nachmittags und mitten in der Nacht.
Die Hundewache?
Ja, weil die halt diese 12 bis 4 Uhr morgens ist halt so die von...
Da jault man am lautesten.
Ja, genau, da okay. jaulst du am lautesten. Den Rest des Tages hast du frei.
Mhm.
Das heißt, erstmal, wenn man es mal so im Kopf durchspielt, du hast von 8 bis 12 Wache, dann hast du den Nachmittag frei, hast nochmal von 8 bis 12 eine Schicht.
Und kannst dann erstmal 8 Stunden
und pennen. Und gehst dann in Bett bis 8. Ja, 12 bis 8 Uhr pennen mache ich dir so lange, wie ich will. 8 Stunden reicht, sogar mir als Langschläfer.
Ja.
Auf der Tres Hombres habe ich ein Zwei-Wach-System.
4 und 4?
4 und, es ist ein bisschen krumm.
Ja.
Über Tag 6 Stunden, 8 bis 14 Uhr oder 14 bis 8 Uhr und über Nacht 4 Stunden, also 8 bis 12, 12 bis 4 und 4 bis 8. Dadurch wechselt der Rhythmus. Du hast einen Tag die Vormittagsschicht, einen Tag die Nachmittagsschicht. Du kannst aber dir dann an einer Hand ausrechnen, du wirst nie mehr als 5 Stunden am Stück schlafen.
Ja.
Weil du in so einer 6-Stunden-Wache, die 6-Stunden-Wache läuft ab, wenn die Vormittagsschicht ist. Da ist Wecken, ich weiß gar nicht genau, wann dann geweckt wird. Dann stehe ich auf, gehe frühstücken, um 8 ist Wachwechsel.
Das heißt, du kannst auch nicht bis 10 vor 8 pennen und dann da hochgetorkelt
kommen. Ich muss ja noch was essen und ich muss vor der Wache was essen.
Ja.
Weil ich esse erst, dann ist Wachwechsel, dann isst die andere Wache, legt sich im Bett. Und um 12 ist wieder Mittag, also ist Wachwechsel, dann gehe ich zum Mittagessen, leg mich dann in Bett, bis ich, selbst wenn ich dann mittags schlaf, bis ich schlaf, ist halt dann 1:30, 2.
Ja.
Und dann kann ich wieder bis 8 Uhr meine 5 Stunden pennen. Beziehungsweise in den Nachtwachen hast du dann um 8 frei, isst schnell wird, gehst pennen, pennst vielleicht deine 2, 2,5 Stunden, hast dann 4 Stunden Wache und kannst dann auch wieder deine 3, 3,5 Stunden. Da hast du dann so eine Zeit, da kannst du vielleicht mal die komplette Freiwache verpennen, aber da ist nicht viel.
Und du bist wahrscheinlich, bist du durchgehend, dann ab irgendeinem Moment bist du durchgehend erschöpft.
Ja, wahrscheinlich. Davon gehe ich ganz fest aus. Ich war letztes Jahr 4 Tage auf dem Kahn, weil ich gesagt habe, ich mache mal einen kurzen Turn damit, um mir den Schiff anzugucken, um mir anzugucken, wie sind so die Leute, wie wird so ein Schiff geführt. Ist ja auch, ne, im Endeffekt hängt ja auch so ein bisschen dein Leben da dran, wie so ein Schiff aussieht, wenn das in einem total rotten Zustand ist.
Und Seelenverkäufer.
Ja, wenn die da scheiße mit den Leuten umgehen, dann hätte ich da keinen Bock drauf gehabt und ich wollte das vorher wissen, also bin ich mal 4 Tage mitgefahren. Ich habe ungelogen am 2. Tag auf die Uhr gucken müssen, um zu wissen, wie lange ich jetzt schon auf dem Kahn bin. Ich habe komplett jedes Zeitgefühl verloren, weil dieser Wachrhythmus dich komplett rausbringt. Ja. Und
aber das könnte halt auch, ich stelle mir das auch sehr interessant vor, wenn du auf einmal außerhalb von Raum und Zeit dich befindest.
Ja, es klingt normalerweise total kitschig, aber in dem Moment, als ich da an Bord stand und wirklich überlegt habe, ich bin irgendwie von Mittwoch bis Sonntag gefahren und ich habe mir Donnerstag oder Freitagmorgen habe ich mir überlegt, ist jetzt Freitag, ist Samstag, aber nicht so, wie man manchmal im Alltag oder im Urlaub hat, dass einem dann sofort einfällt, sondern ich habe wirklich auf die Uhr gucken müssen, habe das Datum gesehen und habe dann überlegen müssen, Moment, 23. Ich bin am 20. an Bord gegangen, also ist heute der 3. Tag. Ich musste wirklich richtig überlegen. Und da ist mir dann dieser Satz eingefallen, den man manchmal so in Romanen hört, dieses Einswerden mit dem Schiff.
Ja.
Das ging mir dann durch den Kopf und ich dachte mir so, eigentlich ist die Phrase total kitschig, aber in dem Moment war es wirklich so, dieser Wachrhythmus bestimmt dich komplett. Du bist da drin. Dann war ich auf diesem Turn noch unglaublich seekrank. Das macht dich ja noch mal rammdösiger. Das ist nämlich auch noch ein Faktor, der dazukommt.
Ich dachte, man ist entweder jemand, der seekrank wird, oder man ist das nicht.
Nee, es ist leider nicht so.
Oh.
Kann ich gleich noch mehr zu sagen. Also es gibt ganz viele Faktoren, die Herausforderungen sind. Und das ist aber auch wieder der Punkt für mich gewesen. Ich weiß bei der Tour nicht, ob ich sie zu Ende durchziehe. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass ich in Belém sage, nee, ich habe jetzt einen Rappel, ich steig aus.
Aber kannst du dann einfach aussteigen? Ich meine, die sind doch im Zweifelsfall auf dich angewiesen. Du kannst doch nicht deine Crew im Stich lassen. Ja. Jetzt habe ich dich an den Eiern.
Ja, ja. Wenn das jeder macht, hast du sicherlich recht.
Ja.
Ja. Keine Ahnung. Wie, also ich weiß nicht, was die machen würden, wenn tatsächlich so viele aussteigen, ja, dass sie den Kahn nicht mehr fahren können, dann hätten die ein Problem. Prinzipiell kann ich aber
dann natürlich... Dann wären halt im Hafen von Belém die Seemänner Shanghai.
Vielleicht. Prinzipiell kann mich...
Das ist eine Meldung.
Ja, prinzipiell kann mich aber natürlich niemand dran hindern, auf dem
natürlich
da von Bord zu gehen. Ich bin ja trotzdem noch freier Mensch. Aber diese Idee, dass ich da... Es ist... Mir kam da auch wieder so dieser Begriff echtes Abenteuer so ein bisschen, mhm, in den Sinn. Es ist keine Reise, die ich vorkalkulieren kann. Und es ist eine Reise, die zu ganz großen Teilen fremdbestimmt ist.
Mhm.
Wenn ich mit dem Rucksack durch Asien fahre, was ja meine Alternative war, und ich habe irgendwo das Kotzen, weil die Stadt scheiße ist, weil die Leute scheiße sind, dann setze ich mich halt in den Zug und fahre woanders hin.
Oder nimmst schlimmstenfalls die Kreditkarte und gehst ins nächste gelegene Luxushotel.
Richtig.
Und lässt es krachen. Das geht alles nicht.
Ja. Die Entscheidung habe ich da, ja, nicht. Ich muss diese Tour machen und ich muss sie auch an vielen Punkten ein ganzes Stück weiter durchziehen. Wenn ich tatsächlich, ich habe viele kurze Etappen.
Mhm.
Also eine Etappe Den Helder Stavanger, die dauert 10 Tage. Stavanger, Bretagne sind ja vielleicht 14 Tage, 2 Wochen. Aber wenn du halt die großen Überfahrten hast von den Kapverden rüber nach Brasilien, da bist du dann mal 4 Wochen auf dem Kahn und du hast keine Ausstiegsoption. Geht nicht. Ist nicht drin.
Ist dir das erst aufgefallen, nachdem du für diese 8 Wochen gebucht hast, 8 Monate gebucht hast, angeheuert hast, oder hast du das vorher schon überlegt?
Das wusste ich vorher.
Und hast trotzdem 8 Monate angesagt?
Ja. Ich habe am Anfang 6 Monate gesagt, habe dann festgestellt, nee, 6 Monate ist ja gar nicht hin und zurück komplett. Mhm. Das ist aber irgendwie auch uncool. Also in Lissabon zusteigen und in Den Helder aussteigen oder umgekehrt, ist ja irgendwie, wenn dann, vor allen Dingen dachte ich, 6 Monate oder 8 Monate, da kommt jetzt echt nicht drauf an.
Ja, wahrscheinlich wirklich nicht. Ja.
Warum ich von Anfang an so eine lange Zeit angesetzt habe, naja, ich hatte die Chance, so eine lange Zeit anzusetzen und also der Ausgangspunkt war, ich habe mindestens ein halbes Jahr Zeit und ich habe die Mittel, ich bin Single, ich habe die Mittel, ich habe die Zeit, das Geld, also jetzt mache ich's. Segeln kam ja, wie gesagt, erst später.
Mhm.
Aber es war auch die Herausforderung, auch an der Segeltour zu sagen, ich mache das nicht nur für 6 Wochen. Also viele, die über den Atlantik fahren, fahren halt tatsächlich... Über den Atlantik fahren heißt in Segelkreisen ganz oft von den Kanaren in die Karibik.
Ja. Ja, da gibt es auch irgendwie so eine Standardroute,
ja, ja,
weil da die Winde irgendwie ja, so schön konstant sind.
Genau, also die Standardrouten sind von den Kanaren oder vielleicht noch von den Azoren aus in die Karibik. Die südlichste Route ist tatsächlich von den Kapverden aus. Und mhm, ganz viele fliegen halt auf die Kanaren, gehen da an Bord, fahren 4-5 Wochen rüber, fahren nochmal eine Woche schön in der Karibik von Insel zu Insel, fliegen dann wieder heim. Oder sie fliegen halt in die Karibik, fahren zurück bis auf die Azoren. Das ist auch die härtere Route tatsächlich, weil da die Winde nicht so schön konstant, mhm, sind. Und fliegen ja von den Azoren wieder heim. Wenn du dir eine Weltkarte nimmst und guckst dir mal an, wo liegen die Azoren, wo liegt Den Helder oder Hamburg und wo liegt die Karibik, dann merkst du, dass die Azoren auf der Hälfte der Strecke liegen.
Mhm.
Ich brauche auf der Tour, die ich jetzt fahre, bis Weihnachten, 19. Dezember, ist der angepeilte Ablegetermin für mich auf den Kapverden. Da geht's rüber.
Mhm.
Das heißt, ich bin 2,5 Monate unterwegs, bis ich überhaupt dahin komme, wo andere ihre Atlantiküberquerungen beginnen. Und das sind nicht die schönsten 2,5 Monate, weil da ist die Nordsee im Oktober, der Ärmelkanal Ende Oktober und die Biskaya Anfang November.
Mhm.
Wer schon mal in der Bretagne war im November, der weiß, da ist nicht das beste Wetter.
Da stürmt's ein wenig.
Ja, also ich sag das jetzt so und grinse mir so ein bisschen einen ab, weil ich mittlerweile auch gewohnt bin, dass wenn ich Leuten von der Tour erzähle, die Leute immer blasser werden.
Ja.
Und wenn ich denen dann erzähle, kein Strom, keine Dusche und mit jedem Fakt werden die Leute blasser. Ich habe da eher so, keine Ahnung, vielleicht ist das so ein bisschen mein unterdrücktes Abenteurergehen. Ich
bist halt Pfadfinder.
Masochist. Nee, für mich war genau das irgendwie der Reiz, zu sagen, ich mache die ganze Tour und ich mache auch nicht die Tour, die am einfachsten ist und eben diese Faszination, es ist nicht für den Spaß und es ist keine Tour, bei der ich heute sagen kann, ich ziehe sie durch, sondern sie hat ganz viele Fragezeichen.
Ich bin sehr gespannt.
Insofern vielleicht auch ganz cool, dass wir uns jetzt unterhalten, weil bevor ich losfahre, wo ich jetzt sagen muss, sorry, ich weiß ganz vieles noch nicht, aber genau diese Fragezeichen mal alle aufzulisten. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich bis in die Karibik durchhalte. Ich weiß nicht, ich werde immer gefragt, eine Standardfrage, die du mir noch nicht gestellt hast, ist, kennst du die Leute, mit denen ich fahre? Nö.
Ich bin davon ausgegangen, dass du die nicht kennst.
Ja,
darum habe ich gar nicht gefragt.
Nee, ich kenne die auch nicht. Ich kenne zwei Leute, die mitfahren. Ich kenne den Skipper, das ist einer von diesen Tres Hombres, wobei er noch nicht feststeht, ob er die ganze Tour mitfährt. Und ich habe jetzt im Sommer, bin ich mal nach Amsterdam gefahren, als die Tres Hombres von der letzten Tour, die fahren die jedes Jahr, zurückkam. Dann haben die so eine Party geschmissen und da habe ich einen kennengelernt, einen Holländer, der die ganze Tour mitfährt.
Fahren da nur Jungs mit oder auch Mädchen?
Da fahren beide Geschlechter mit. Das ist... Also auf dem Turn, auf dem ich im letzten Sommer war, war es fast 50-50. Mhm. Ich glaube, da waren wir 5 Frauen und 6 Männer oder so. Oder 7 Männer dann. Keine Ahnung, ich habe nicht durchgezählt, aber ziemlich ausgeglichen.
Wie machst du, also wenn jeglicher Alltagskomfort, den wir so kennen, der ist nicht vorhanden. Kühlschrank ist egal, weil ja das Wasser muss nicht unbedingt kalt sein, was man trinkt und so. Wie wäschst du dich? Also weil du sagst ja, du hast keine Dusche. Irgendwas muss ja passieren, du kannst ja nicht stinken.
Kennst du Arvid Fuchs?
Ja.
Ist ein Polarforscher, der hat auch einen traditionellen Segelkutter. Mhm. Der fährt damit immer in die Arktis. Ich habe am Freitag eine Doku über den gesehen oder einen Bericht über den gesehen, der sagte, sein Rekord im Nichtduschen ist 7 Wochen. Also das ist so die harte Antwort.
Ja.
Im Endeffekt, blöd gesagt,
duschen. Aber weil es ist halt Trinkwasser. Du sagst ja wirklich, es ist halt Trinkwasser.
Blöd gesagt, ich glaube, Duschen wird tatsächlich ein bisschen überbewertet. Die haben sich früher, als sie auf den Kähnen gefahren sind, auch nicht gewaschen und
geduscht. Ja, dafür haben sie aber auch entsprechend gerochen.
Ja, ich glaube auch, dass es kein Spaß ist, so einer Crew zu begegnen, wenn sie das erste Mal wieder an Land geht. Das wird auch beim. Du wirst mir nicht begegnen wollen, wenn du mir dann im Hafen begegnest.
Ja.
Aber davon abgesehen kann man sich ja natürlich auch einfach mal einen Eimer Meerwasser über den Kopf kippen und man wird vielleicht auch mal tatsächlich ein bisschen Süßwasser verbrauchen dürfen, um sich auch
mal zu waschen. Das heißt, ein Stück Seife nimmst du mit und eine Zahnbürste.
Natürlich. Also Zähneputzen werde ich auf jeden Fall jeden Tag, weil ein paar Sachen muss man ja schon machen. Aber man muss sich halt einschränken. Und man kann halt nicht davon ausgehen, dass du dich jeden Tag da Vollwäsche unterstellst, sondern ist dann vielleicht so, ne, dann haust du dir halt einmal die Woche irgendwie in Eimer Wasser.
Dafür sind diese 48-Stunden-Deos erfunden worden.
Ja. Nee, keine Ahnung. Also da muss man einfach auch Komfort
zurück. Wo geht man kacken? Haben die da eine Toilette?
Ja.
Oder hängt man sich außenbords?
Nee. Die haben ein Klo, das sieht auch auf den ersten Blick ganz normal aus, wie jedes andere Klo auch. Der ist auf so einem kleinen Häuschen hinten auf dem Heck vom Schiff. Ja. Im Endeffekt ist das auf dem Kahn sogar ein Plumpsklo. Du kackst also mehr oder weniger einfach direkt ins Meer, wobei die eine Spülung haben. Die haben halt so eine Handpumpe, da kann man von Hand pumpen. Mhm. Damit pumpen die einfach Meerwasser durch die Schüssel und damit ist auch gut. Die haben auch an Deck steht so eine, wie so eine Brunnenpumpe, so eine Schwengelpumpe, eine kleine. Damit kannst du direkt auch aus dem Frischwassertank Trinkwasser zapfen. Wie gesagt, da könntest du auch einfach einen Kopf unter die Pumpe halten.
Kannst
du
ja mal machen, also.
Wirst du auf den kurzen Touren mit Sicherheit auch machen.
Ja.
Aber auf den langen 4 Wochen Touren gehe ich schwer davon aus, dass Wasser einfach so rationiert ist, dass du nicht eben mal 10 Liter für...
Weißt du, wie viel Wasser die an Bord haben?
Ich glaube 5000 Liter. Mhm. Das ist sogar relativ viel. Wenn man 5000 Liter durch 15 Leute teilt und dann irgendwie, wenn du dich nicht wäschst, so zum reinen Leben brauchst du 5 Liter am Tag.
Du hast aber im Zweifelsfall auch echt anstrengende Arbeit und schwitzt entsprechend und verbrauchst entsprechend auch mehr Wasser.
Ja, du bist auch in Tropen unterwegs, so, du wirst auch nochmal mehr trinken.
Ist halt nicht so komfortabel wie hier, wo du mit 1,5 Litern oder sowas durchkommst.
Nee. Ne? Also du wirst nicht die Wasserkapazität haben, dass du dir jeden Tag da eine Vollwäsche organisieren kannst. Aber ich sag mal, blöd gesagt, mit dem Waschlappen und einer Schüssel kommst du auch schon weit.
Locker, klar.
Damit muss man sich halt arrangieren.
Klamotten. Also ich meine, du wäschst dich ja nicht nur nicht, sondern du läufst auch eine Woche im selben Dreckschlipper rum.
Richtig.
Ich würde sterben, glaube ich. Aber gut, ich muss ja nicht.
Es ist gerade meine heißeste Frage, wenn ich drüber nachdenke, was muss ich alles einpacken und machen? Ich habe das große Problem, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Nordsee im Oktober, November und dann später richtig lange in den Tropen. Ich habe also das Problem, dass ich auch verschiedene Klimata habe, durch die ich durch muss.
Kannst du dir da nicht irgendwie, weiß ich nicht, in die entsprechenden Häfen schon mal was schicken und dann austauschen? Oder?
Ja, ist nicht ganz so einfach. Wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Problem ist, dass ich halt alles auf dem Rückweg ja nochmal brauche. Also auf dem Rückweg.
Scheiße, ja.
Also ich komme nicht nur einmal. Ist nicht so, wenn ich jetzt vom Kalten ins Warme fahren würde, würde ich sagen, ja, dann kaufe ich mir halt einfach eine kurze Hose unterwegs und ein paar T-Shirts und steck die warmen Klamotten in ein Päckchen, schick sie heim.
Ja.
Ich brauche sie aber auf dem Rückweg wieder. Naja, ich werde so viel wie möglich einpacken, ohne mich komplett zuzuballern. Aber du wirst natürlich auch da nicht jeden Tag ein neues T-Shirt anziehen und auch nicht jeden Tag eine neue Unterhose. Das wird nicht gehen.
Geben die einem Tipps, was man, also gibt's
ja, die geben einem schon so ein paar Tipps an die Hand. Es gibt so eine Packliste, die so ein bisschen sagt, da steht auch drauf, plenty of underwear. Ja, ich meine jetzt, also Unterhosen sind jetzt auch nicht der riesen Gepäckfaktor. Und ich meine, wenn...
Für 4 Monate schon.
Ja, aber du wirst, also in den Häfen gibt's Gott sei Dank überall Waschmaschinen. Da steckst du dann dein Zeug einfach in die Maschine und wäschst alles durch. Das mit Sicherheit, wenn du in den Hafen kommst, guckst du erstmal, wo kann ich duschen, wo kann ich meine Klamotten waschen. Und dann ist so groß reine Machen auch beim Persönlichen. Ich werde mit Sicherheit aber halt auch mal 3-4 Tage im gleichen T-Shirt rumlaufen müssen. Geht halt nicht anders.
Hast du schon eine vage Ahnung, was du wirklich vermissen wirst unterwegs?
Boah, naja, ich glaube, man hat so ein paar Primärdinge, die man immer vermissen wird, wie Essen oder so, dass man irgendwie bestimmt auf bestimmte Lebensmittel einfach totalen Bock kriegt. Mhm. Hat man ja auf vielen Reisen einfach. Ich glaube, ein Punkt, an dem es auch scheitern könnte, ist tatsächlich so dieses Selbstbestimmte. Da habe ich tatsächlich den größten Respekt vor.
Warst du beim Bund?
Nee.
Vielleicht hätte ich jetzt, das hätte vielleicht, wäre vielleicht hilfreich gewesen.
Ja, wer weiß. Ja, aber es geht ja auch darüber hinaus. Ich meine, beim Bund hast du auch irgendwann mal frei und machst. Und da hast du halt über lange Strecken gar nicht frei. Mhm. Und dieses... du kannst auch das Ziel deiner Reise nicht selbst bestimmen. Du gibst dich da halt rein und du musst diese Nummer durchziehen. Ich glaube auch, dass es zwischenmenschlich schwierig werden kann, im Sinne von, dass wenn man Pech hat, man halt keine Leute hat, mit denen man sich auf einem Niveau austauschen kann, auf dem man es gerne würde. Ich bin da relativ optimistisch, weil ich glaube, bei 12 Leuten findet man immer 1-2 Leute, mit denen man sich unterhält, und im Zweifelsfall unterhält man sich auch dann mit Leuten über intimere Dinge, über die man sich sonst vielleicht, oder privatere Dinge, denen man sich sonst nicht unterhalten hätte, weil die gerade da sind. Man bildet dann ja so Zweckgemeinschaften.
Ja, klar.
Ja, keine Ahnung.
Was tut man gegen Seekrankheit?
Genau, Seekrankheit wollte ich noch erzählen.
Ich habe wirklich gedacht, entweder man wird, also ich dachte wirklich, das wäre so eine Typfrage. Entweder man kriegt es ab oder nicht.
Ist es auch ein bisschen. Es gibt Leute, die sind gegen Seekrankheit komplett immun. Es gibt Leute, die werden beim kleinsten Geschaukel seekrank. Ich gehöre leider zu den Leuten, bei denen es irgendwo so dazwischen ist. Ich werde ganz gerne mal seekrank, wenn ich in schlechter körperlicher Verfassung, also zum Beispiel übermüdet oder gesundheitlich angeschlagen.
Das ist ja auch noch was. Also du bist 8 Monate unterwegs. Da ist man unter Normalbedingungen, ist man da mindestens 2-mal stark erkältet. In 8 Monaten.
Ja. Also Seekrankheit, wenn ich halt angeschlagen an Bord komme, erster Tag, und dann ist viel Welle, dann werde ich seekrank. Mhm. Wenn ich mal den ersten Tag hinter mir habe, dann gewöhne ich mich einfach auch an die Schaukelei.
Ja, du wirst halt diesen... Ich habe das schon, wenn ich einen Tag auf Brandenburger Seen unterwegs war, schaukelt das Land 24 Stunden lang bei mir.
Ja, das habe ich witzigerweise gar nicht so stark wie andere, aber ich merke halt tatsächlich, also jetzt war ich ja eine Woche in Dänemark segeln, hier auf meinem kleinen Krabbenkutter. Da hatten wir am ersten Tag auch ganz gut Welle, da habe ich am ersten Tag mir auch gedacht, so, ja, reicht, muss nicht mehr werden. Und am zweiten Tag hatten wir noch genauso viel Welle. Da war dann so, ach ja, kein Problem. Ist angenehm.
Geht das denn von alleine wieder weg?
Ja, in den meisten Fällen ist es so, dass es tatsächlich von alleine wieder weggeht. Er geht vor allen Dingen dann schnell weg, wenn man wieder an Land kommt. Jetzt komme ich auf der Tres Ombres nicht an Land, weil die fährt ja 24 Stunden. Als ich letztes Jahr da war und da seekrank war, hat es gute 48 Stunden gedauert und dann war es weg.
48 Stunden?
Ja, die waren ätzend.
Ja.
Was macht man dagegen?
Das ist halt richtig kotzübel, ne?
Die ja,
ganze Zeit.
Was noch krasser ist als die, ich sag mal, an die Kotzerei gewöhnst du dich tatsächlich.
Ja.
Mittlerweile war ich oft genug seekrank, dass ich weiß, okay, dann gehe ich halt an die Reling und dann mache ich weiter.
Mhm.
Was relativ krass ist, ist, dass du irgendwann wirst du körperlich total schwach, weil du keine Nahrung mehr aufnimmst oder nicht mehr richtig.
Mhm.
Und Seekrankheit fängt echt im Kopf an. Ich merke, dass ich seekrank werde, weil ich lethargisch werde. Ich werde dann ganz ruhig,
ja,
ich
so
werde dann antriebslos. Müdigkeit
wie früher auf den Urlaubsfahrten hinten im Auto.
Ja.
Da kann ich mich noch dran erinnern. Das dann wahrscheinlich in krass.
Genau.
Weil im Auto
und das ist
gut an.
Diese mentale Anstrengung, ja, sich dann für jeden Handgriff aufraffen zu müssen,
ja,
die finde ich persönlich schlimmer als die Kotzerei. Ich sag mal, solange die Kotzerei jetzt nicht wirklich einen ganzen Tag dauert und du wirklich irgendwann der Akku all ist, weil du keine Energie mehr hast. Was macht man dagegen? Es gibt Millionen.
Auf den Horizont gucken.
Hausmittelchen, also auf den Horizont gucken hilft, sich beschäftigen hilft. Ein richtig gutes Mittel gegen Seekrankheit ist Adrenalin.
Schlägerei anfangen.
Also immer dann, also wenn wir auf dem Kahn, also wenn wir dann Action an Bord haben, weil irgendwie ein Manöver gefahren werden muss, was gerade spannend ist, dann merkt man plötzlich so, ach ja, dann ist wieder alles gut, weil so, man hat dann zu tun, dann ist man auch abgelenkt. Also ich glaube, es ist auch viel, je mehr man drüber nachdenkt, und wenn du dann anfängst, du merkst Symptome, dann fängst du an, über die Symptome nachzudenken.
Ja,
dann
man leidet ja auch gern.
Ja, dann wird alles noch schlimmer.
Genau.
Es gibt Millionen Hausmittelchen, es gibt Leute, die schwören auf Vitamin C, es gibt Leute, die schwören auf Ingwer, es gibt Leute, die pfeifen sich dann halt einfach eine Reisetablette rein oder diese Kaugummis, die es gibt. Bei dem einen funktioniert das eine, bei dem anderen das andere, weshalb man eigentlich davon ausgehen kann, fast alles ist Voodoo, aber ist ja egal, wenn man so sein Mittelchen gefunden hat.
Genau. Hauptsache, also, das hört auf.
Ja, ich habe ganz gute Erfahrungen mit diesen Reisekaugummis gemacht, vielleicht aber auch nur, weil ich dann denke, ja, jetzt habe ich so ein Kaugummi drin, jetzt kann nichts passieren. So, was ich mache, wenn es wirklich richtig schlimm wird, bislang gehe ich davon aus, dass es nicht richtig schlimm wird, weil es bei mir bisher immer nach einer annehmbaren Zeit weggegangen ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Tour irgendwann an Seekrankheit scheitert. Also es gibt auch Leute, die so Touren abbrechen mussten, weil sie einfach nicht wieder gesund geworden sind.
Musstest du lange warten? Also musstest du dich bewerben, um da mitfahren zu dürfen? Haben die mehr Anfragen als Plätze?
Nee. Ich hatte damals, als ich den Entschluss gefasst habe, im Sommer letzten Jahres, hatte ich eigentlich mal so ganz kurz die fixe Idee, ich könnte ja noch im gleichen Jahr fahren.
Mhm.
Hab dann sofort dahin geschrieben und habe sofort die Meldung gekriegt, nee, geht nicht, weil die ganze Tour ist nicht mehr frei, ich könnte nur noch einen Teilabschnitt mitfahren. Teilabschnitt war für mich nie eine da war ich schon drüber weg.
Ja.
Da hatte ich, nee, war irgendwie nicht. Ich habe irgendwie einen Tag lang fand ich es total kacke, weil ich so diese erste überschwängliche Euphorie, ich fahre heuer da jetzt sofort an und fahre da mit, war halt dahin. Und dann habe ich drüber nachgedacht, dann habe ich zwei Optionen mir überlegt, anderes Schiff oder Teilabschnitt, habe beide aus den schon genannten Gründen verworfen und habe gesagt, nö, dann warte ich lieber ein Jahr. Was im Endeffekt auch besser war, weil realistisch gesehen hätte ich es so kurz vorher gar nicht organisieren können, eben diese ganze Nummer mit meiner Arbeit und auch die ganzen privaten Sachen. Ich musste jetzt meine Wohnung untervermieten, damit ich mir hier meinen günstigen Mietvertrag nicht versau und ich auch einfach nicht den ganzen Umzugsstress habe. Ja. Die ganzen organisatorischen Sachen hätte ich gar nicht so schnell hingekriegt. Von daher war es ein guter Wink mit dem Schicksal. Tatsächlich ist es so, dass die Tour, auf der ich jetzt mitfahre, auch ausgebucht ist. Aber es fahren bei weitem nicht alle die ganze Tour, sondern viele fahren dann einen Abschnitt.
Mhm.
Also zum Beispiel
werden dann ausgetauscht.
Genau, also zum Beispiel von Lissabon auf die Kanaren oder auch von den Kanaren bis rüber in die Karibik. Diese, ja, ich sag mal, so zwischen vier Wochen und drei Monaten werden wahrscheinlich die meisten fahren.
Du bist Weihnachten auf dem Schiff, du bist Silvester auf dem Schiff. Wann hast du Geburtstag?
Auch auf dem Schiff.
Auch auf dem Schiff.
Ja, am 1. Mai. Ja.
Was haben deine Angehörigen dazu gesagt? Also wenn ich meiner Mutter sagen würde, also ich heuer jetzt 8 Monate auf dem Schiff an, ich bin Weihnachten nicht zu Hause, mein Geburtstag könnte, wenn er Glück habt, erreicht er mich über Inmarsat. Also.
Ja, ist eigentlich habe ich da auch ganz großes Glück, weil meine Eltern, ich habe ja so zusätzlich auch gesagt, ich bin ja quasi zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, so ja Mama, ich krieg doch da gerade so ein bisschen Geld von dir. Übrigens, ich habe vor, das alles zu verbrassen.
Ja.
Ich glaube, wenn die in dem Moment gesagt hätte, nee, mach das nicht, leg das mal an, hätte ich, glaube ich, auch echt ein zu schlechtes Gewissen bekommen. Aber coolerweise hat meine Mama gesagt, die fand das cool und sagte sowas wie, du investierst die Kohle und die Zeit in eine Erfahrung, die du so nie wieder machen könntest, mach's. Und sie hat auch so irgendwie selber so gesagt wie, naja, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, wenn ich damals die Möglichkeiten gehabt hätte, hätte ich vielleicht auch gemacht. Und ich finde eigentlich schade, dass ich die Möglichkeiten damals nicht hatte. Von daher habe ich da vordergründig die volle Unterstützung bekommen. Natürlich weiß ich, dass meine Familie und auch viele Freunde von mir das ja mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Also ist jetzt schon, ne, ich bin jetzt 2 Wochen vor, wir haben ja noch gar nicht gesagt, ne, ich fahre am 4. Oktober los. Mhm. Also wir nehmen jetzt 2 Wochen, 1,5 Wochen, bevor ich losfahre, auf. Und ich bin jetzt schon in der Phase, in der ich sortiere, wen schaffe ich noch alles zu sehen,
ja,
bevor ich fahre. Und da sind jetzt auch ein paar gute Freunde dabei, bei denen halt nicht mehr klappt, mich nochmal, die vielleicht auch nicht hier in Köln wohnen, mit denen ich mich nicht mehr verabschieden kann. Und jetzt fahre ich am Wochenende nochmal zu meinen Eltern und weiß halt so, ja, okay, das ist halt so der Abschiedsbesuch, bevor ich dann weg bin. Und ja, das fällt meinen Eltern dann, glaube ich, auch nicht so ganz leicht, muss man schon sagen. Ist, glaube ich, normal. Also ist auch, wenn ich es erzähle, dann denke ich jetzt gerade, wo ich es sage, denke ich halt wieder so, ja, komm, ey, jetzt in 8 Monaten geht die Welt von nicht unter. Ich war auch schon länger in meinem Leben weg, hat man ja in China gelebt.
Aber es ist halt China, ist halt nicht ein Schiff irgendwo im Atlantik.
Und
das glaube ich echt nochmal ein Unterschied.
Ja.
Weil in China kannst du jederzeit ins Flugzeug steigen und irgendwo anders hin.
Richtig.
Du kannst halt immer,
genau,
was du sagtest, du bist halt selbstbestimmt, weitgehend selbstbestimmt.
Und ich bin auch nicht erreichbar. In China konnte ich jeden Abend in den Internetcafé gehen, dann eine E-Mail nach Hause schreiben, ich konnte jederzeit anrufen.
Ihr habt da überhaupt keine Kommunikationsmittel an Bord? Doch. Die Welt da doch bestimmt irgendwie,
ich weiß es nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass die ein Satellitentelefon an Bord haben. Müssen sie eigentlich. Und es gibt auch ziemlich weittragende Langstreckenfunksysteme. Aber Satellitentelefon, da kostet die Minute eher 4 Euro als 4 Cent.
Ist so billig geworden?
Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung.
Ich erinnere mich nur dran, wir hatten das früher im Sender, gibt es auch heute noch, also so Satellitentelefonköfferchen für Reportagen und sowas. Und das Letzte, was ich gehört habe, da hat man noch in D-Mark bezahlt, da hat die Minute 25 Mark gekostet.
Kann auch sein, dass die Zahl, die ich da jetzt gesagt habe, okay, viel zu niedrig war. Es ist auf jeden Fall so teuer, dass du das nicht benutzt, wenn du es nicht brauchst. Fakt ist, für mich als ganz normales Bordmitglied gibt es keine Kommunikationsmittel. Die setzen dann vom Schiff ab und zu so Statusmeldungen ab. Also die haben auch es gibt auch eine Webseite, auf der kann man das Schiff verfolgen, wo die haben so einen automatisierten Sender, der zweimal am Tag einfach nur so eine Positionsmeldung absendet. Und die senden auch manchmal so 5-Zeiler Statusberichte.
Ich glaube, ich habe das so. Marine Traffic ist das, kann das sein?
Ja, Marine Traffic ist nochmal ein bisschen anders, aber so ein ähnliches System. Marine Traffic funktioniert da aber auch. Auf dem Kanu Marine Traffic funktioniert nur küstennah. Und die haben noch so ein System, das du auch als Survival-Mensch in den Dschungel mitnehmen kannst. Ja. So ein Sender, der halt deine Position einmal am Tag oder so oft, wie du einstellst, weitergibt.
Lässt du dein Smartphone zu Hause?
Ja.
Das ist eigentlich auch nochmal das Interesse, das ist ein spannender Moment.
Ja.
Du bist halt aus allem raus, was die moderne Zivilisation ausmacht.
Na, jein.
Ja, du hast Funktionskleidung an. Aber
ja, also ich habe, um dabei zu bleiben, ich habe, wie gesagt, diese Statusmeldung kannst du abrufen, sonst habe ich keine Möglichkeit, mich bei meinen Eltern zu melden oder bei so irgendwem. Mich hat auch meine Kollegin gefragt, was machst du denn, wenn zu Hause ein Unglücksfall passiert?
Dann ist der halt passiert.
Da habe ich auch damals gesagt, so ehrlich gesagt, selbst wenn die Möglichkeit bestünde, ich würde es mitten auf dem Atlantik ja auch gar nicht wissen wollen.
Ja.
Weil, wie scheiße ist das denn, wenn du hörst, einer deiner Angehörigen hat ins Gras gebissen und du weißt, ich muss jetzt aber noch zwei Wochen weiter schippern, bevor ich überhaupt die Möglichkeit habe, mir zu überlegen, fahre ich jetzt deshalb nach Hause oder nicht. Dann ist auch manchmal ganz gut, die Info gar nicht erst zu kriegen.
Wie viele Brillen nimmst du mit?
Zwei. Mhm. Ich habe mir tatsächlich eine neue Brille gekauft für die Tour, damit ich eine Ersatzbrille habe.
Ja.
Deine Frage, Zivilisation, mein Smartphone lasse ich zu Hause. Hab mir aber schon Spott anhören müssen, weil ich sonst ziemlich viel Technikkram mitnehme. Ich habe, glaube ich, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, ich fotografiere ja ziemlich viel. Ich habe auch mal schon viel Reportage und Reisefotografie gemacht, auch durchaus ambitioniert. Und ich habe auf jeden Fall das Ziel, auch über diese Tour zu fotografieren und zu schreiben. Ich habe einen Blog, den ich jetzt schon so ein bisschen mit meinen Reisevorbereitungen befütter, auf dem ich dann auch zeitnah von den jeweiligen Etappen berichten. Also immer, wenn ich dann im Hafen bin, schreibe ich dann 4-5 Blogartikel über die letzte Etappe, die dann während der nächsten Etappe veröffentlicht werden sollen. Deshalb nehme ich zum Beispiel einen Rechner mit, weil ich halt irgendwann überlegt habe, wie machst du das? Und einfach einen Laptop mitnehmen ist halt so einfach. Es kostet halt, ja gut, das Ding wiegt 3 Kilo, ja und das packe ich in eine wasserdichte Box und dann kommt das auf dem Schiff unter meine Koje und frisst ja kein Brot. Und im Hafen habe ich es aber einfacher, weil ich mir nicht ein Internetcafé suchen muss, sondern ich einfach an Deck einen Laptop aufklappe. Mittlerweile ist einfacher, glaube ich, überall auf der Welt ein offenes WLAN zu finden als ein Internetcafé.
Das kann gut sein, ja. Mhm.
Und ich kann dann ja immer noch in ein Internetcafé gehen, aber ich habe die Zusatzmöglichkeit. Ich habe halt meine Fotoausrüstung komplett dabei, die ich mir extra für die Tour angeschafft habe. Ich habe meine alte Ausrüstung komplett verkauft und mir eine neue gekauft, weil die alte zu schwer war.
Mhm.
Ich bin der Traum 70-200, 2.8 ist bei mir ausgeträumt, weil zu schwer. Du hast ja den Traum, das noch zu kaufen.
Nee, ich habe den Traum, dass mir das irgendjemand, der zu viel Geld hat, schenkt, weil ich habe nicht die Kohle, um mir dieses Objektiv zu kaufen. Aber ja,
also ich habe
im Prinzip hast du recht.
Ich habe meine Vollformatkamera verkauft mit allen Objektiven und mir eine kleine Systemkamera mit Wechselobjektiven gekauft, weil die unter den Bedingungen qualitativ locker das Gleiche leistet, aber halt ein Drittel wiegt.
Und welche hast du genommen?
Eine Olympus OMD.
Mhm.
Bin total zufrieden damit. Ist eine super Kamera, die noch den Vorteil hat, sie ist klein, sie ist leicht, hat einen Mega-Objektiv-Fuhrpark, den man potenziell erwerben kann.
Ja.
Deutlich besser als die meisten anderen Systemkameras und sie ist sehr robust, weil also sehr gut abgedichtet. Die kann man tatsächlich unter den Wasserhahn halten, um sie sauber zu machen.
Das ist bei solchen Sachen ein Argument.
Ja, das waren so die Argumente. Wobei klein und leicht war das Hauptargument. Mhm. Und ich habe mir die gekauft, hatte sie eigentlich vor, parallel zu meiner Profi-Ausrüstung zu benutzen. Habe dann aber festgestellt, brauche ich gar nicht. Ich habe die Profi-Ausrüstung noch viel früher verkauft, als ich wollte. Wobei diese OMD, die ich habe, ist alleine preislich im gleichen Sektor wie meine alte Vollformatkamera. Mhm. Also das ist auch ein Profi-Gerät. Ja, wie gesagt, ich will fotografieren, ich will bloggen, deshalb habe ich viel Technik dabei. Mal sehen, ich will vielleicht auch der ein oder andere darüber veröffentlichen, nicht nur bei mir im Blog.
Kannst du das doch an die Mare verkaufen oder sowas?
Ja, da will ich tatsächlich dann mal versuchen, aber das läuft alles nur mit, du hast entweder Material und verkaufst das dann, also du verkaufst nichts im Vorfeld.
Okay.
Von daher Material haben, das Material irgendwo hinschicken und sagen, hier, ich biete es euch an, wollt ihr haben, das ist der Weg. Ja, das ist auch eigentlich ein sehr undankbares Geschäft, aber das geht ja einfach darum, ich will daraus was machen, weil das ist auch einer meiner Kindheits- und Jugendträume. Da gibt es so viele tolle Reportage- und Reisefotografen, von denen man früher schon über den Geoheften geträumt hat. Ja.
Hast du eigentlich den Rum schon mal probiert von Severin Simon?
Ja.
Wie fandst du den?
Gut. Gutes Zeug.
Ja, ich auch.
Ich habe mir den gekauft tatsächlich. Ich habe ihn Ich habe ihn, weil ich auch dachte, ich muss dann ja auch einen Rum haben, der mal mit meinem Schiff gefahren ist, weil ich trinke ja auch tatsächlich ganz gerne mal einen Rum. Da bin ich. Rum und Segelei ging bei mir auch so Hand in Hand, weil die Seefahrer natürlich dann auch alle mal einen Rum trinken.
Wie ein Grog.
Ja. Und ich habe witzigerweise die Flasche, die da vorhin noch im Regal, oder bis letzte Woche noch im Regal stand, habe ich jetzt gerade, ich war ja in Dänemark letzte Woche segeln und da haben wir sie gerade leer gemacht. Aber der ist gut.
Fand ich auch.
Der Gin von ihm ist auch gut.
Ja, aber ist kein Gin. Also ist halt, ist nicht das, was man als unter Gin erwarten würde. Also ich habe halt, hast du mal versucht, einen Gin Tonic draus zu machen?
Ja.
Ist mir nicht gelungen. Also ich dachte, nee, das schmeckt nicht, das geht nicht.
Och, ich finde den eigentlich ganz gut.
Echt? Ich trinke den halt pur, aber ich als Misch-Gin funktioniert der bei mir nicht. Das ist,
okay.
Das ist ganz witzig.
Nee, ich fand den ganz...
Ich finde den sehr geil. Der Whisky ist übrigens auch gut.
Den habe ich meinem Bruder mal geschenkt. Ja. Also mittlerweile bin ich bei Silverin Simon... Stammkunde bin ich nicht, aber...
Ich habe einmal alles bestellt. Dummerweise hab ich hinterher gedacht, hätte ich auch mal fragen können, ob er dir schenkt. Aber
ja, also wenn er zuhört, genau. Silverin...
Wir brauchen hier nochmal...
Ich bin auch immer zu haben. Nee, ist witzig, weil, wie gesagt, er ist ja auch mindestens genauso dran schuld, dass ich diese Tour mache und diese Faszination. Ich habe ja auch Kontakt zu ihm dann aufgebaut, weil die Idee war über diese, ich will eine Reportage darüber machen, dachte ich, eigentlich ist der Rum halt auch einer der besten. Es gibt halt verschiedene Anknüpfungspunkte, wenn man darüber eine Geschichte erzählen will, diese ganze Fair Transport Nummer, aber ich finde eigentlich auch den Rum viel spannender. Eigentlich
kann man das über den Schnaps erzählen. Ja.
Genau, und deshalb hatte ich Severin Simon dann mal angeschrieben und meinte, ey, hier, ich hätte Bock, nächstes Jahr fahre ich da mit und ich hätte Bock, mal was über deinen Rum zu erzählen, von der Plantage bis zu dir in die Rhön, wo du ihn machst. Und wenn alles klappt, fahre ich vielleicht nächstes Jahr, wenn er dann mit der Melasse, die ich rübergesegelt habe, dann rummacht auch mal zu ihm. Und
das heißt, du transportierst tatsächlich auch seine Melasse?
Davon gehe ich gerade aus. Er hat gesagt, er würde wieder bestellen.
Gott, ist das romantisch.
Ja, ne?
Hammer.
Ja, und dann habe ich einen Rum, den ich selber... Aber es gibt ja auch den Tres Hombres Rum, den die transportieren, den sie quasi als fertigen Rum auf den Kanaren einkaufen und auch in der Karibik. Der ist teilweise auch echt gut. Der ist aber preislich leider noch mal eine ganze Nummer drüber.
Autsch.
Ja.
Naja, vielleicht kriegst du ja irgendwie Rabatt.
Mal sehen.
Dann sprechen wir uns, wenn du wieder da bist.
Gerne.
Ich wünsche dir eine gute Reise, Wolfgang.
Ich danke dir.
Ist nicht tot.